Kommunikation ist Wirkung und nicht Absicht. Ich könnte sogar weitergehen und das sogar mit meiner Ausbilderin vorher so besprechen und abstimmen, dass ich das so tue und kann dann sogar noch nachschieben, das habe ich auch so mit meiner Ausbilderin vorher abgestimmt. Und dann ist so ein bisschen auch die Verantwortung verlagert.
Jura und Trash.
Mit uns erlebst du Recht völlig anders.
Ein Podcast von Stefanie Bayrich und
Ines Garretzen.
Aufnahme läuft.
Hallo Steffi.
Hey Ines.
Jetzt habe ich es gerade mal umgedreht.
Was hast du umgedreht?
Normalerweise fängst du immer
an. Ja, ich bin auch völlig aus dem Tritt, weil dieses dumme System hier gerade abgeschmiert ist. Deswegen gibt es heute auch kein Vorweggelaber, sondern direkt einsteigen, weil ich habe auf die Uhr geguckt. Wir haben ja heute was vor, Ines. Und zwar hattest du ja vielleicht jemand anders, das Problem, dass es so schwierig ist, Ausbildern in den Stationen die eigene Erwartungshaltung zu kommunizieren. Es ist ja irgendwie doch so eine Form von Über-Unterordnungsverhältnis, zumindest gefühlt, naja, rein faktisch wahrscheinlich auch. Und da hatten wir ja drüber gesprochen, was man da eigentlich machen könnte. Ich habe dann noch super lang drauf rumgekaut und ich dachte, eigentlich ist das was für so den klassischen Modler. Das ist super für Modler, aber es gibt ja noch andere Menschen, die sich damit auseinandersetzen und da auch coachen.
Das vor allen Dingen auch im Jurabereich, also ganz spezifisch auf unsere Berufsbranche sozusagen bezogen, haben wir nämlich
Jura Lifestyle
jemanden kennengelernt, der beim Young Lawyers Camp im letzten Jahr einen ganz tollen Vortrag zum Thema Kommunikation gehalten hat. Und da haben wir uns natürlich schon direkt gedacht, okay,
da müssen wir nochmal tiefer reingehen.
Da müssen wir nochmal mit ihm sprechen und vielleicht auch mal so ein paar konkrete Situationen abklappern. Aber Steffi, wen haben wir uns denn da eigentlich eingeladen?
Wir haben eingeladen Herrn, ich kann schon sagen, Kollege Dubald, Herrn Kollegen Dr. Stefan Schimke. Der ist seit über 20 Jahren Rechtsanwalt, hat also richtig viel Erfahrung und er ist geschäftsführender Gesellschafter einer Consulting-Firma, der Advo Consultants. Und wie wir zwei halt so sind, wir sind ja nie einfach nur irgendwo unterwegs. Also da waren wir auch, weil wir beide du hast einen Vortrag gehalten zu Social Media, ich habe einen Live-Podcast aufgenommen, aber trotzdem sind wir dann nie einfach so da, sondern wir sacken immer gleich richtig was ein. Und er war kaum fertig mit seinem Vortrag, standen wir schon da, bam, und haben ihn verhaftet. Und ich sehe gerade, er hat quasi den Warteraum schon betreten, wird jetzt gleich hier aufplöppen, ich habe mal aufs Knöpfchen gedrückt, wird jetzt hier, ja, lädt. Guten Morgen. Grüß dich.
Guten Morgen.
Wir haben uns überlegt, das Thema Kommunikation ist einfach ein super vielfältiges und spannendes Thema und wir wollen da nicht nur aus unseren eigenen Erfahrungen berichten, sondern diese auch so ein bisschen mit Backup haben, mit jemandem, der sich richtig gut auskennt. Steffi, du hast ihn eben schon angekündigt, den Stefan. Der ist jetzt auch hier im Call, also für alle, die gucken, die können ihn schon sehen. Stefan, erstmal schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr auf die Folge mit dir.
Freut mich auch, dabei sein zu dürfen. Finde ich tolles Format und bin gespannt.
Ja, sehr cool. Und wir haben uns folgende Einteilung überlegt, die alle Juristen wahrscheinlich etwas zum Schmunzeln bringen wird. Denn wir machen heute Kommunikation ATBT.
Dad Joke.
Dabei die Klammerwirkung nie vergessen und sprechen nämlich zunächst einmal darüber, was ist überhaupt Kommunikation, wie kommuniziert man, also beleuchten das Thema etwas abstrakter.
Da müssen wir nochmal tiefer reingehen.
Und gehen dann mal in konkrete Situationen rein, die vielleicht der ein oder andere von uns schon erlebt hat in nicht allzu ferner Vergangenheit, vielleicht aber auch nicht. Und hoffen euch damit wirklich sinnvolle Tipps auch an die Hand zu geben. Aber vielleicht starten wir genau erstmal mit dieser ganz basic Frage. Was ist denn eigentlich Kommunikation?
Ja, okay, jetzt geht der Podcast, glaube ich, eine Stunde. Eigentlich bräuchte ich jetzt eine Woche dafür, für dieses Thema. Das füllt natürlich ganze Bibliotheken. Gibt da natürlich, Juristen leben immer mit Legaldefinitionen und die gibt es für Kommunikation eigentlich nicht. Es gibt einen bekannten Kommunikationswissenschaftler, Professor Klaus Merten, auch von der Uni Münster. Der hat mal 1970 schon versucht, Kommunikationsdefinitionen zu sammeln und hat da ungefähr 160 zusammengetragen. Und jetzt kann man sich vorstellen, so mit neuen Medien und mit neuen digitalen Formaten, was da noch an Begriffen dazugekommen ist. Also will sagen, jeder, der für sich mal versucht, Kommunikation zu definieren, der wird wahrscheinlich irgendwie richtig liegen. Ja, also ist natürlich, was jeder sich so ein bisschen vorstellt, und deshalb versuche ich mal so ein bisschen fachlich einzusteigen, gibt verschiedene Merkmale, die eine typische Kommunikation prägen, ausmachen. Und davon kann ich jetzt hier nicht alle erklären, aber vielleicht mal so das, was jeder so denkt, dass man einen Sender und einen Empfänger hat. Das ist immer das Thema, dass man jemanden hat, mit dem man spricht, mit dem man schreibt, mit dem man sich austauscht. Da gibt es also mindestens immer zwei Positionen, zwei Menschen. Und dann gibt es dann in der Regel einen bestimmten Transferprozess über einen Kanal, auch ein bisschen technisch jetzt, also entweder wird es gesprochen oder aber es wird geschrieben oder es gibt visuelle Reize, Bilder, die entsprechend die Botschaften kommunizieren. Das ist so der zweite große Punkt. Und das dritte ist das der entscheidende Punkt, auch ein wichtiger Punkt, dass das Ganze immer so ein bisschen kontextabhängig ist. Das heißt also, die Kommunikation wird immer geprägt durch den Rahmen, in dem die Kommunikation stattfindet. Was sind das für Personen, die da agieren? Wo findet das statt? Zu welcher Zeit? In welchem inhaltlichen Kontext, und das sind jetzt mal so zwei Kernelemente von einigen anderen noch, die so Kommunikation eigentlich auszeichnen.
Jetzt hast du schon gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Arten, wie wir kommunizieren, also verbal, über Bilder. Aber ist es nicht auch eine Form von Kommunikation, wenn wir gar nichts sagen? Und damit meine ich jetzt nicht soziale Medien, sondern in der Interaktion mit unserem Gegenüber.
Auf jeden Fall. Es gibt ja ein großes Axiom auch von berühmten Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt also, egal was wir tun oder nicht tun, auf irgendeine Weise senden wir Botschaften, Signale aus, kommunizieren wir auch. Und das kennen wir natürlich alle persönlich auch wie privat. Wenn jemand nur guckt oder ja, sich abwendet, vielleicht, man merkt dann, da will einer mit mir gar nichts zu tun haben. Das sind alles so typische Kommunikationssignale. Man kann sogar kommunizieren, indem man sich gar nicht, wenn man sich gar nicht sieht. Mal so ein typisches Beispiel, was vielleicht viele Referendare kennen, die zumindest schon mal die Anwaltsstation in einer größeren Kanzlei hatten. Da ist es häufig so, dass die Kollegen, Kolleginnen, die nicht gestört werden wollen, die machen einfach die Tür zu. Ja, oft haben Kanzleien, sind die Türen offen, und wenn man nicht gestört werden will, weil man gerade im Schriftsatz hängt oder weil man gerade telefoniert, dann ist die Tür zu. Das bedeutet eigentlich immer so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man eigentlich nicht stören soll, wo man den anderen gar nicht sieht. Und deshalb ist natürlich völlig richtig, wir können auch kommunizieren, indem wir nicht sprechen, sondern indem wir einfach Signale aussenden, indem wir uns in einer bestimmten Art und Weise verhalten. Und das kann der andere dann deuten, hoffentlich richtig, manchmal aber auch falsch, und das ist natürlich ein Problem.
Ganz, ganz schlimm.
Mir kommuniziert ja ziemlich oft mein Gesicht, ohne dass ich was sage.
Gar nicht mal so gut.
Ja, du hast eben schon gesagt, wenn wir vielleicht so ein bisschen aneinander vorbei kommunizieren, dann kommt es oft zu Problemen. Aber wie funktioniert denn gute Kommunikation? Gibt es da irgendwie Techniken oder Strategien, die man ganz allgemein anwenden kann?
Also es ist so, gute Kommunikation hat erstmal eine Vorbereitung. Das ist ja ganz spannend und interessant, weil wir ja eigentlich vom Studium her gesehen das Ganze eigentlich schon ganz gut können müssten. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß, die meisten wissen es gar nicht. Paragraph 5a Absatz 3 Richtergesetz, das ist ja das Gesetz, was sozusagen den Rahmen gibt für die Juristenausbildung, für das Studium. Und da steht drin, dass die Inhalte des Studiums auch so Themen behandeln sollen wie Rhetorik, Kommunikationsfähigkeit, Gesprächsführung, also solche Schlüsselqualifikationen. Das ist immer ganz bemerkenswert, dass ja unser Beruf eigentlich ein reiner Kommunikationsberuf ist. Wir haben ja nichts anderes als die Sprache. Die müssten wir eigentlich beherrschen können, und da sollten wir uns eigentlich auch mit beschäftigen. Trotzdem tun wir das nicht, oder zumindest im Studium nicht. Jedenfalls zu meiner Zeit war das überhaupt nicht üblich. Und deshalb ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und gute Kommunikation ist eine Kommunikation, mal auf den Punkt gebracht, die sich auf den anderen einstellt. Ja, das Hauptproblem, was wir oft haben oder was man hat, wenn man an Kommunikation denkt, ist, dass das, was man sagt oder was man ausdrückt, genauso bei dem anderen ankommt, wie es gemeint ist. Und ich glaube, das kennt ihr alle. Einen Satz habt ihr alle schon gehört, wenn nicht wie oft im Leben, privat wie beruflich. Das habe ich doch überhaupt nicht gesagt. Oder das habe ich doch so gar nicht gesagt. Das habe ich so gar nicht gemeint.
Ja, hoppla.
Und das kommt dann zustande, wenn man mit seiner Botschaft nicht das erreicht, was man eigentlich erreichen will. Und deshalb vielleicht so als erster Merksatz, es gibt so einen Merksatz, Kommunikation ist Wirkung und nicht Absicht. Das bedeutet, dass man nicht davon ausgehen kann, das, was man sagt, so wie man es meint, dass es auch genauso bei dem anderen ankommt, sondern dass man sich auf den anderen einstellen muss und versucht, ihn zu erreichen mit der Kommunikation und die Botschaft so zu vermitteln, dass der andere es genauso versteht, in dem Sinne, wie man es selbst verstanden wissen möchte. Und das ist ein erster wichtiger Punkt. Also gute Kommunikation ist, sich auf die Situation einstellen, sich auf den Gesprächspartner einstellen und versuchen, ihn zu adressieren. Ja, mit seinen Macken, mit seinen Problemen, mit seiner Situation, in der er sich gerade befindet. Und das ist schon mal ein wichtiger Punkt.
Den Satz hatten wir uns übrigens beide notiert in Düsseldorf. Kommunikation ist Wirkung, nicht Absicht. Steht hier in meinen Notizen aus Düsseldorf.
Jura und Trash verifiziert.
Den fand ich nämlich richtig gut. Und ich glaube, das ist was, was im Alltag wirklich häufig Probleme bereitet. Und ich glaube, ein anderer Punkt, der noch viel früher ansetzt, und das hast du eigentlich eben auch schon gesagt, auf die Situation, aufs Gegenüber einstellen. Wahrscheinlich ist ja der erste Schritt, würde ich meinen, gucken, ob überhaupt, du hast gesagt, Sender, Empfänger, ob gerade in diesem Moment Empfangsbereitschaft überhaupt besteht. Gibt es da so ein paar Tricks, wie ich das sicherstellen kann? Manchmal ist es ja ganz offensichtlich. Du willst unbedingt irgendwas loswerden, merkst aber, du triffst die Person, die Tür ist zu. Die kann ja auch im übertragenen Sinn zu sein. Und du merkst es, wenn du feinfühlig bist, dich ein bisschen einstellst. Aber gibt es so ein paar klare Signale, jetzt besser nicht?
Da gibt es jetzt, soweit ich das weiß, ich beschäftige mich wirklich viel damit, jetzt nicht empirisch belegt, irgendwie bestimmte Sachen, die darauf hindeuten, verlässlich, dass der jetzt nicht reden will oder nicht. Es ist manchmal so, dass man es oft merkt. Einfach, ja, dann passt es einfach nicht. Weil es zeitlich nicht passt, weil gerade irgendwie beruflicher Stress ist oder weil jemand gerade gedanklich im völlig anderen Thema ist. Was man da machen kann, ist, vielleicht können wir ja nochmal ein bisschen drauf eingehen, wenn man so über Strategien auch mit Ausbildern, Ausbilderinnen spricht, dass man das Ganze vielleicht mal plant, ja, dass man vielleicht Gesprächssituationen einfach mal plant und sich committet auf eine bestimmte Zeit, wo man da vielleicht in Ruhe drüber sprechen kann oder so. Das kann man dann machen, dass man vielleicht das mal anteasert und sagt, hör mal, hast du mal nächste Woche Zeit, darüber zu reden? Oder können wir dann nachher mal drüber sprechen? Das ist so eine Vorstufe, wo man den anderen erstmal noch gar nicht direkt konfrontiert mit irgendwas, sondern man holt sich im übertragenen Sinne so ein bisschen die Erlaubnis ein, erstmal darüber sprechen zu dürfen. Und dann kann der andere ja sagen, nee, komm, lass uns doch jetzt machen oder so. Ja, das macht man im Beruf ja automatisch häufig, dass man jemanden fragt, wenn irgendwie ein Projekt ist oder so, sag mal, können wir da mal heute drüber sprechen oder nächste Woche? Und das ist dann schon mal ganz gut. So kann man den anderen mal versuchen zu adressieren, ohne dass man jetzt gleich mit der Tür ins Haus fällt. Das ist eigentlich eine gute Idee, wenn man so zweifelt, ob das jetzt gerade richtig ist, ob das passt oder nicht. Und ansonsten ist meine Erfahrung, kriegt man das auch oft so, merkt man das, wenn man die Person einigermaßen kennt, dann fühlt man schon, das ist jetzt nicht unbedingt der richtige Zeitpunkt.
Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, Thema Ausbilder, Thema Referendariat. Vielleicht gehen wir mal in so ein paar konkrete Situationen rein.
BT.
Gerade ins BT sozusagen. Gerade wenn man jetzt ins REF startet und so in der ersten Station ist, ist man ja, glaube ich, in allen Bundesländern zunächst beim Richter und merkt, okay, irgendwie das Feedback ist nicht so da oder es reicht nicht aus, es kommt verspätet. Ich brauche das Feedback aber gerade vielleicht am Anfang, weil ich ja noch gar nicht weiß, was ich hier eigentlich mache und ich werde nicht besser, wenn ich es nicht kriege. Natürlich wissen wir aber auch alle, die Gerichte sind sehr ausgelastet, die Richter haben wenig Zeit und man möchte auch keinen Störfaktor darstellen.
Sorry.
Hast du konkrete Tipps, wie man sowas einmal vokalisieren kann, wie man es ansprechen kann, ohne dass man sich selber schlecht fühlt oder das Gefühl hat, ich bin jetzt hier gerade, mach irgendwie einen Aufstand oder sowas oder mach dann auch tu mir keinen Gefallen damit, weil mein Richter mich ja auch benotet am Ende.
Das ist natürlich eine problematische Situation. Also ich hatte damals das Glück, bei mir ist das jetzt schon über 20 Jahre her, ich hatte echt super Top-Ausbilder, da war das eigentlich nie ein Problem. Ich denke mal, bei den meisten Ausbildern ist das auch kein Problem, die auch, soweit ich das auch von Freunden, Bekannten mal kenne, wo ich noch damit zu tun habe, die sagen mir auch immer, das macht großen Spaß, die sind echt gut. Aber wenn das mal wirklich problematisch ist, kann man natürlich versuchen, auf den einzuwirken, will ich jetzt nicht sagen, aber was zu adressieren, so eigene Bedürfnisse. Das Problem bei so einer Situation, wir nennen das in der Kommunikation immer so ein bisschen asymmetrische Kommunikation beziehungsweise asymmetrische Situation oder komplementäre. Das heißt, es gibt ja naturgemäß in dem Verhältnis so eine gewisse Stufenfolge, Stufenordnung. Ja, da ist das ist jetzt, glaube ich, arbeitsrechtlich nicht ein Vorgesetzter, aber es ist zumindest ein Ausbilder und naturgemäß ist der leitend, ist der anweisend und der Referendar, die Referendarin hat das mehr oder weniger zu befolgen, die Arbeitsaufgaben. Und da ist es natürlich schwierig von jemandem, der jetzt in Position des Referendars, der Referendarin ist, da zu sagen, ich jetzt mach mal das. Was grundsätzlich in der Kommunikation hilfreich ist, um andere zu bewegen, auch zu erreichen, ist, das nennt sich sogenannte bedürfnisorientierte Ich-Kommunikation. Das bedeutet, dass man von sich spricht und offenbart, was man selber für Wünsche hat und was einem helfen würde, ohne den anderen zu kritisieren. Ja, ich könnte jetzt also zum Beispiel sagen, zu dem Ausbilder, also was ich nicht so gut finde, ist, ich kriege überhaupt kein Feedback von Ihnen.
Don't do it.
Don't do it.
Don't do it.
Das wäre natürlich so eine Du-Kommunikation, dass ich jemanden den Spiegel vorhalte und ihn kritisiere. Ja, das ist grundsätzlich ungünstig, jedenfalls in solchen Konstellationen. Besser wäre es, wenn man so über sich spricht und sagt, also sinngemäß, naja, mir würde es sehr helfen, wenn ich mal weiß, ob ich auf dem richtigen Weg bin mit meinem Entwurf. Oder würde mir viel bringen, wenn ich mal eine kurze Rückmeldung kriege von Ihnen, wie eigentlich meine Arbeitsergebnisse sind, ob das in die richtige Richtung geht oder sowas. Dass man einfach offenbart sich, dass man Hilfe gerne hätte.
Hilft so doll.
Und dass der andere in der Lage ist, auch diese Hilfe zu geben, ohne dass man ihn kritisiert. Also das ist so ein bisschen so ganz vereinfacht eine Idee, von sich zu sprechen, von seinen Empfindungen, von seinen Bedürfnissen. Und das ist in der Regel gut geeignet. Das ist keine Kritik. Das kann der andere jetzt annehmen oder nicht. In der Kommunikation gibt es übrigens nie 100%. Das ist auch immer das, was ich so in Verhandlungstrainings oder sowas gefragt werde. Ja, was muss ich denn genau sagen, damit der das dann macht? Oder damit der dann so reagiert oder damit er den Vertrag annimmt? Das funktioniert leider so nicht. In der Kommunikation gibt es nicht 100%. Man kann immer nur versuchen, den anderen zu erreichen. Ich will gar nicht sagen, zu manipulieren, das ist immer schlecht, weil das kann nach hinten losgehen, sondern man kann versuchen, durch gute kommunikative Strukturen den anderen zu erreichen, anzusprechen und dass man dazu kommt, dass der andere einen selbst versteht. Ja? Und das ist eben das, zum Beispiel bedürfnisorientierte Ich-Kommunikation, einfach sich offenbaren und sagen, was man für Probleme vielleicht hat, was einem helfen würde und dann vielleicht danach schieben, deshalb wäre es für mich super oder schön oder hilfreich, wenn Sie mir an der einen oder anderen Stelle mal Hinweis geben oder mir mal Tipp geben oder sich das mal angucken würden.
Nice.
Guck mal, gar nicht so schlecht, Ines. So in die Richtung hatten wir uns ja auch schon unterhalten. Das war jetzt eine Situation, glaube ich, die kommt gelegentlich mal vor, dass man sehr lange warten muss auf die Korrekturen der Urteile. Oder dass es keine regelmäßigen Feedback-Gespräche gibt. Es gibt hervorragende Ausbilderinnen und Ausbilder. Ich hatte auch großes Glück. Das Glück hat nicht jeder. Aber jetzt eskalieren wir das mal ein bisschen durch, Stefan. Wir stellen es jetzt mal vor, ich habe einen Ausbilder oder eine Ausbilderin, lässt mich richtig spüren, eigentlich hat er überhaupt gar keinen Bock, sich mit mir zu befassen. Der sieht sich auch nicht berufen, mir wirklich was beizubringen, obwohl er ja einen Ausbildungsauftrag hat. Was soll die Scheiße? Er hat ja einen Ausbildungsauftrag, er muss mir ja was beibringen. Sondern ich werde an ollen Kram gesetzt oder muss Dinge, aus denen eindeutig hervorgeht, es geht hier nicht darum, mir was beizubringen, sondern ich soll Rückstände abbauen oder vorbereitend irgendwas, um seine Arbeit oder ihre Arbeit leichter zu machen. Aber es hat nichts mit der Ausbildung an sich zu tun. Das ist ja noch ein bisschen extremer. Wie gehe ich denn damit um? Das ist ja wirklich absolut worst case.
Ja gut, das ist natürlich dann noch schwieriger, ne? Also das hat ja was dann auch damit zu tun. Wobei die Frage ist erstmal, ist das wirklich so, ist ihm das so bewusst? Also das ist auch so ein typischer Fehler in der Kommunikation, dass ich immer genau weiß, was der andere eigentlich so denkt und will. Ja, möglicherweise ist dem das so gar nicht klar. Möglicherweise denkt der vielleicht, das ist mehr oder weniger normal, das ist interessant oder das ist okay so. Das weiß ich nicht. Ne? Also das ist schon mal, diese Unterstellung ist schon mal, muss man schon mal hinterfragen. Aber gleichwohl geht es natürlich darum, dass man irgendwann auf den Punkt kommen muss und das ansprechen muss. Und da könnte man auch natürlich, unabhängig davon, was ich gerade schon mal gesagt habe, mal versuchen. Es geht natürlich in die gleiche Richtung. Ne? Also ich, Kommunikation, Bedürfnisse offenbaren. Was man auch machen könnte, ist so eine, man nennt das positive Zweckrahmung, an so ein Goal-Framing, dass man so an die gemeinsamen Interessen irgendwie appelliert und da mal so eine Brücke baut. Also das heißt, wenn der Ausbilder, die Ausbilderin, die müssen ja auch Sachen erledigen. So, und die müssen ja auch ihren Schreibtisch freikriegen. Und wenn man versucht, mal da anzusetzen und sagen, also ich möchte wirklich sicherstellen, dass ich ihre Erwartungen zum Beispiel an ihre Arbeitsergebnisse erfülle. Oder ich möchte sie wirklich unterstützen, auch gut in ihrer Arbeit, weil ich ja zum Beispiel sehe, was sie so alles auf dem Tisch haben. Und da wäre es gut, wenn ich da von ihnen mal eine Rückmeldung kriege oder so ein bisschen Feedback kriege, um sie auch entlasten zu können, vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit Urteilsentwürfen oder mit Schriftsätzen und so weiter. Das geht in die Richtung. Wie gesagt, das ist nie 100%, aber das wäre so diesen Rahmen, diese positive Zweckrahmen sagt, dass man so gemeinsame Interessen adressiert, Dinge adressiert, die für beide dann irgendwie ganz gut sind. Wenn der Ausbilder, die Ausbilderin dann merkt, okay, er erkennt an, ich habe hier, sauf hier ab mit meinen Akten und der will mir vielleicht wirklich mal was abnehmen oder unterstützen und dann mal fragen oder auch mal fragen, wo kann ich sie denn vielleicht da konkret auch unterstützen in bestimmten Sachen? Einfach mal nachfragen, dass ich ihnen was abnehmen kann. An Entwürfen, an Schreiben oder an Konzepten oder sowas. Und das ist eigentlich eine Idee, eine Möglichkeit, die möglicherweise hilft, dass man in einen Dialog kommt, einfach mal einsteigt in so ein Thema. Ja, das ist ein Punkt, das könnte man tun.
Das ist mega schlau. Ich bin ehrlich, ich wäre so angepisst auf die Idee, käme ich gar nicht. Und das wäre auch so ein Moment, wo ich aufpassen müsste, dass mein Gesicht nicht mit kommuniziert. Finde ich aber extrem konstruktiv, weil ich ja dadurch, dass ich konkrete Vorschläge mache und sage, könnte ich nicht Ihnen vielleicht einen Urteilsentwurf schreiben, um Sie zu entlasten, ich ja schon steuere, in welche Richtung ich will.
It's the way to go.
Blöd, dass jetzt vielleicht auch ein paar Ausbilder zuhören. Ganze Tricks offenbart. Aber das ist ja eine konstruktive Möglichkeit, da ranzugehen. Und ich glaube auch, deswegen hatte ich vorhin bewusst gesagt, ich habe das Gefühl, dass der Ausbilder keine Lust auf mich hat, weil ich weiß es ja nicht. Und das ist genau der Punkt, dass wir Dinge gern interpretieren und als wahr unterstellen. Und deswegen versuche ich mal zu sagen, ja, ich habe das Gefühl. Weil ich weiß es ja nicht. Vielleicht ist es ja also gar nicht so.
Genau. Und was ich gerade aufgreifen wollte, das ist ganz wichtig in der Kommunikation, dass das keine Tricks sind. Ne? Also das sind alles wirklich ernst gemeinte kommunikative Vorgehensweisen, die eine gute Absicht haben. Ihr müsst euch vorstellen, nicht nur, ich meine, Richter, Staatsanwältinnen, Anwälte, Anwältinnen, das sind alles Profis, ja, die machen jeden Tag Zeugenvernehmungen und solche Dinge. Da kann man auch mit Tricks nicht arbeiten, sondern man muss wirklich ernsthaft einfach sich offenbaren und seine Wünsche und Bedürfnisse offenbaren, damit die Leute einfach ein bisschen besser verstehen, wie es einem geht. Ja? Und dann kann man hoffen, dass man die erreicht. Und in dem Kontext vielleicht noch zwei Punkte, die das Ganze vielleicht auch ein bisschen erleichtern. Auch das Erste, was du gesagt hast, einmal diesen zeitlichen Rahmen vielleicht mal setzen, dass man nicht mit der Tür ins Haus fällt, dass man vielleicht anfängt und sagt, sagen Sie, hätten Sie vielleicht nächste Woche mal Zeit, kurz über dieses Thema Feedback zu reden mit mir. Das ist dann erstmal, man holt sich dann so eine Art Erlaubnis ab. Man nennt das in der Kommunikation Commitment, dass man erstmal so einen Gesprächsrahmen steckt, einen zeitlichen Rahmen stellt und man verständigt sich erstmal auf eine Situation, wo man überhaupt darüber redet. Da hat man noch gar nichts gesagt. Und das ist schon mal ein guter Einstieg eigentlich, dass man um Erlaubnis fragt. Ja, das hat jetzt nichts mit Demut zu tun, sondern das ist einfach ein klassisches kommunikatives Mittel, um jemand anderen erstmal zum Zuhören zu bringen. Und der zweite Punkt ist, der mir in dem Zusammenhang einfällt, dass man sich, wenn man solche heiklen Themen ansprechen will, vorher mal Gedanken gemacht, was man für Lösungen anbietet. Es ist immer ganz interessant, allgemein in der Kommunikation, dass viele gar nicht so lösungsorientiert kommunizieren. Die kommunizieren in meiner Vergangenheit und sagen, das war schlecht, das hast du falsch gemacht. Also jetzt gar nicht in der Ausbildung, sondern auch privat oder beruflich. Das ist schiefgelaufen und man ist immer so auf der Vergangenheitsschiene. Wichtig wäre aber, dass man mindestens mal zur Mitte des Gesprächs oder auch relativ früh mal in die Lösungsoption kommt. Und da ist mein Tipp vielleicht, dass man solche Gespräche mal vorbereitet, indem man einfach Lösungen anbietet, möglicherweise auch niederschwellige Lösungen, die jetzt keinen großen Widerstand hervorrufen. Zum Beispiel, wenn ich sage, in dem Kontext in einem Gespräch, in einem ersten oder zweiten Gespräch, können wir vielleicht mal einmal die Woche 10 Minuten darüber sprechen. Ja, das ist natürlich schon mal so ein Punkt, wo so ein Ausbilder oder eine Ausbilderin, die jetzt wirklich absaufen und hunderte von Akten haben, sagen, okay, dafür habe ich vielleicht Zeit. Dass nicht damit die Vorstellung verbunden ist, ich muss jetzt da 6 Stunden mit meiner Referendarin, meinem Referendar sitzen, sondern dass ich erstmal so einen niederschwelligen Einstieg anbiete.
Nice.
Wo dann eher die Chance besteht, dass das auch in den Arbeitsalltag passt und sagst, okay, können wir gerne machen. Oder aber, dass man das vorbereitet, dass man sagt, darf ich Ihnen mal ein paar Fragen zu meinem Entwurf stellen, die Sie mir dazu beantworten. Das heißt, man macht so ein bisschen Vorarbeit, nimmt dem Ausbilder, der Ausbilderin die Arbeit ab. Das heißt also, solche Rahmenbedingungen sowohl zeitlich als auch inhaltlich schaffen, wo die andere Seite sagt, ja, das bereitet mir keine Mühe. Das ist für mich kein Aufwand, das ist für mich jetzt nicht so ein Stress. Das kriegen wir irgendwie unter, mal stark vereinfacht gesagt. Und wenn man solche Sachen da mit bedenkt bei der Geschichte, dann besteht nach meinem Dafürhalten eine gute Chance, dass man da in so einen Dialog kommt, wo sich das Ganze dann irgendwann vielleicht auch mal verselbstständigt und dann normal wird. Das ist meine Meinung.
Ich habe dazu noch eine kleine Nachfrage. Und zwar hast du ja, ich finde das sehr, sehr clever, vorgeschlagen, dass man quasi so einen Rahmen erbittet, ne? Hast du oder nachfragt, hast du nächste Woche mal oder haben Sie nächste Woche mal, je nachdem. Würdest du sagen, es ist sinnvoll, da vielleicht, also in dem Beispiel hast du es jetzt gemacht, aber ganz grundsätzlich schon ein bisschen anzuteasern, um welches Thema es geht und wie lange ich mir vorstelle, dass wir für dieses kurze Gespräch benötigen. Weil mir fällt es immer wieder auf und da werde ich selbst auf dem falschen Fuß erwischt. Es kommt bei mir jemand ins Büro und sagt, hast du eine Sekunde?
Ich kann nur davon abraten, das zu machen.
In aller Regel dauert das dann nicht eine Sekunde. Ich kann nicht abschätzen, ist es jetzt ein Thema, das wird 2 Minuten dauern, das wird 5 Minuten dauern oder eine halbe Stunde. Dann sage ich, ja, einen Moment habe ich, aber ich habe gleich ein Meeting oder einen Termin oder was auch immer. Dann wird angefangen zu reden und zwar in epischer Breite.
Ah ja, okay, naja.
Und dann, ganz ehrlich, merke ich bei mir selber auch, das stresst mich. Hätte ich gewusst, dass es um so ein wichtiges Thema geht, das so viel Zeit benötigt, hätte ich gesagt, nee, jetzt nicht. Aber viele Menschen tendieren dazu, hast du mal kurz, hast du ein Sekündchen, hast du mal 5 Minuten.
Genau.
Und das ist so im Sprachgebrauch, ja. Aber natürlich hat diese genannte Zeitspanne gar nichts damit zu tun, was derjenige eigentlich von mir will. Wäre das vielleicht sinnvoll, dann immer zu sagen, so ich 10 Minuten oder was ich halt denke,
genau.
Und zu diesem und jenem Thema?
Also absolut, absolut richtig. Ne? Also so einen Rahmen zu setzen, so einen zeitlichen Rahmen zu setzen, damit der andere auch eine richtige Erwartungshaltung hat, das kann man machen, wenn man spontan mit jemandem sprechen will und sagt, hast du vielleicht mal 5 Minuten oder so. Dann muss man sich aber auch, sollte man sich auch dran halten. Ja, ich habe es gerade ja schon gesagt, ne, das ist eine gute Idee, wenn man beim Ausbilder, bei seiner Ausbilderin da vielleicht jetzt das Gefühl hat, das ist jetzt zu spontan, da würde ich das immer versuchen, ein bisschen zeitlich vorzubereiten, indem ich so ein bisschen Zeitpuffer sage. Also beispielsweise können wir vielleicht nächste Woche mal kurz, ich habe so 2, 3 Fragen zu meinem Entwurf. Hätten Sie nächste Woche vielleicht mal so ein paar Minuten Zeit? Ja, dann ist das so gesettelt als, das ist jetzt nicht sofort, ich muss jetzt hier nicht alles stehen und liegen lassen, das dauert auch nicht lange, so wenn es dann in der Regel, dauert es dann vielleicht doch ein paar Minuten länger, aber dann ist es zumindest jetzt nicht unvorbereitet. Ist genau richtig, was du sagst. Jetzt unabhängig von dieser Situation ist natürlich ein großes Problem, allgemein dieses typische Phänomen, hast du mal eben Zeit. Da ist es natürlich auch mal die Frage schon desjenigen, der dann quasi Empfänger sein soll, möglicherweise auch mal besser ehrlich zu sagen, sorry, passt echt gerade gar nicht. Ja? Oder aber man fragt mal nach, was hast du denn oder so. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kenne das und das ist ein Problem, das artet dann aus und ist dann unbefriedigend, weil man dann doch abbrechen muss. Da ist es dann eine gute Idee vom Empfänger zu sagen, klar zu sagen, was will. Ich brauche mal eben 5 Minuten. Ich habe eine Frage, damit der andere das weiß. Oder aber der andere sagt, ehrlich, ich passt jetzt wirklich echt nicht. Tut mir leid, sorry, ich komme gleich zu dir oder morgen zu dir. Oder frag eben kurz nach, worum geht's denn? Und dass man das kurz abstimmt. Und dann kann man ja entscheiden, ob das jetzt gerade passt oder nicht. Aber da entsprechend so einen Rahmen zu setzen, sich zu verabreden, sich zu committen auf eine bestimmte Gesprächssituation, ist eine gute Idee grundsätzlich.
In diesem Zusammenhang, wo wir gerade über das Thema so ein bisschen mit der Tür ins Haus fallen sprechen, wie ist es denn, was würdest du empfehlen, wenn man gerade mit dem Ausbilder Probleme hat? Dann gibt es ja verschiedene andere Ansprechpartner im Rahmen des Referendariats auch noch. Also es gibt die AG-Leiter, es gibt im Zweifel das Oberlandesgericht mit der Personalstelle, die für Referendare zuständig ist. Wenn man jetzt das Gefühl hat, ich traue es mich vielleicht nicht, alleine das anzusprechen, weil da ist ja ein Machtverhältnis, da würde man oder würdest du empfehlen, erst zu einer anderen Stelle zu gehen und zu sagen, vielleicht können Sie mich begleiten bei dem Gespräch oder können Sie da irgendwie drauf einwirken oder ist doch dann die direkte Kommunikation mit der Person, die mir das Problem sozusagen bereitet, also sprich der Ausbilder, doch der bessere Weg?
Also das ist natürlich jetzt eine Frage, die geht schon jetzt sehr viel so weiter. Ich würde sagen, meiner Meinung nach ist es gut, wenn man erstmal den direkten Weg versucht mit der Person, allein schon aus dem Grund, weil die sich hinterher nicht übergangen fühlt. Ja, also ich stelle mir nun mal die Situation vor, nochmal, man muss immer auch überlegen, ist die andere Person wirklich so, wie ich denke? Möglicherweise denkt die sich, mein Ausbilder, der soll in Ruhe gelassen werden, der will da sein Ding machen und will von mir gar nichts hören oder so. Also man muss immer vorsichtig sein mit Unterstellungen, nur weil einer nichts macht, nichts sagt, nichts tut, heißt das nicht, dass er kein Interesse hat. Vielleicht wartet er auf oder sie auf ein Signal und hilft gerne. So, aber natürlich merkt man manchmal, da ist jemand, der ist da jetzt nicht unbedingt heiß drauf, stundenlang mit mir zu sprechen, aber dann muss man eben mit den Techniken bzw. mit den Strategien, die ich dabei versucht habe zu skizzieren, in so einen Dialog zu kommen einfach. Ja, also das wäre, um die Frage zu beantworten, ich würde erstmal versuchen, mit diesen Ideen, die ich da gerade gegeben habe, in den Dialog zu kommen, anzusprechen. Und wenn das nicht funktioniert, dann vielleicht mir, das muss aber jeder, das ist eine persönliche Entscheidung, versuchen dann auch andere Hilfe zu suchen und dann ein vermittelndes Gespräch irgendwie zu suchen. Aber dann heißt es jedenfalls hinterher nicht, hätte mich ja mal direkt fragen können oder so. Das ist dann natürlich immer problematisch, wenn ich dann über Dritte das einstiele und dann ist der Ausbilder, die Ausbilderin sagt dann, es war mir gar nicht klar, hätten Sie nochmal was gesagt oder so.
Tja, hoppla. Ist ja auch nachvollziehbar aus der eigenen Perspektive, würde mir ja auch so gehen. Würde ich auch sagen, ja, nie was gesagt, sag doch mal was. Also würde ich auch so sehen.
Ganz unabhängig von den Ausbildern, die man im Referendariat hat, ob sie gut sind, ob sie schlecht sind, ob man ein gutes Verhältnis hat oder nicht, gibt es Themen, die auf jeden Fall alle haben. Und das ist das Thema Sitzungsdienst. Also zum Beispiel in der Staatsanwaltschaft stehen eigentlich alle von uns das erste Mal in der Robe da und haben natürlich eine ganz, ganz neue Situation. Wild, die natürlich total aufregend ist. Also ich glaube, in meinem Kurs jetzt gab es keinen, der nicht aufgeregt war vor dieser neuen Aufgabe. Gibt es da vielleicht konkrete Tipps, wie man sich auf die Situation vorbereiten kann? Also mein größter Punkt war eigentlich die Angst, trotz umfangreicher Vorbereitung doch mit einer Situation konfrontiert zu sein, in der ich nicht weiter weiß, in der ich nicht weiß, was mache ich jetzt? Oh nein!
Also grundsätzlich ist es ja so, wenn wir mal über dieses Thema Rolle sprechen, wir schlüpfen ja eine andere Rolle in dem Punkt. Ja, wir schlüpfen in die Rolle des Richters, der Richterin oder Staatsanwalt, Staatsanwältin. Und das große Problem, was man hat, insbesondere wenn man für Öffentlichkeit spricht oder vor die Öffentlichkeit tritt, ist immer die Frage, kann ich das, wie wirke ich da, wie funktioniert das? Und da ist erstmal grundsätzliche Geschichte die Einstellungsfrage. Was man nicht machen sollte, ist so versuchen, also es gibt so einen Spruch, fake it till you make it, ja, der ist in dem Kontext, ist der ungünstig, ja, weil ich kann nicht um den Top-Staatsanwalt spielen, wie es amerikanischen Gerichtsprozessen im Fernsehen oder so, ja, in so Spielfilmen. Das funktioniert einfach nicht, weil das Stress auslöst. Wenn ich versuche, den souveränen Richter zu spielen, die souveräne Richterin, die das seit 30 Jahren macht.
Peinlich.
Das funktioniert nicht, sondern was hilft ist, sich seiner Rolle klar zu sein erstmal und anzunehmen, dass ich sage, ich bin in der Ausbildung. Ja, ich bin in der Ausbildung. Das ist, ich bin jetzt, oder das wissen auch alle. Das wissen die Beteiligten auch in der Regel. Ja, wobei möglicherweise dann der Angeklagte, Angeschuldigte, der weiß es dann möglicherweise nicht, wenn bei der Staatsanwaltschaft ist ja da der Ausbilder oft nicht dabei. Beim richterlichen Sitzungsdienst ist es dann anders oder Sitzungsvertretung, aber dass man sich klar ist, ich bin ja in der Ausbildung und ich kann auch nicht alles perfekt machen. Dass ich nicht versuche, jetzt irgendwie jemand zu sein, zu spielen, der ich nicht bin und der ich auch gar nicht sein kann, aufgrund meiner Erfahrung schon gar nicht. Das ist ganz wichtig. Nichtsdestotrotz ist es extrem wichtig, sich natürlich fachlich gut vorzubereiten. Und ich meine, bei mir ist das jetzt 22 Jahre her, aber in der Regel macht es überhaupt keinen Sinn, fachlich da irgendwas kaschieren zu wollen. Und so zu tun, als ob man darüber weggeht, wenn man sich unsicher ist oder irgendwie was behauptet oder aus dem Ärmel zaubert, wo man jetzt gar nicht weiß, ob das stimmt oder nicht stimmt. Ja, da irgendwie die ZBO anwendet nach dem Motto, ich muss jetzt irgendwas sagen, ich sag jetzt mal einfach irgendwas. Das funktioniert natürlich nicht, da muss man sich im Notfall einfach rückversichern bei seinem Ausbilder, bei seiner Ausbilderin, was ja, soweit ich weiß, damals immer ging und wahrscheinlich jetzt auch noch immer geht, dass man anrufen kann, wenn nicht sogar der Richter, die Richterin daneben sitzt. Das sollte man einfach dann auch klar sagen. Und was man auch machen sollte, ist in dem Kontext, und das ist ein wichtiger Punkt, in der Kommunikation grundsätzlich ganz allgemein, man sollte sich für solche sogenannte Schlüsselsituationen mal was zurechtlegen.
Wir zäumen das sogenannte Pferd von hinten auf.
Ja, also, dass man nicht in der Situation dann gar nicht weiß, was man sagen soll. Das ist normalerweise in der Kommunikation nicht so einfach und auch nicht sinnvoll, jetzt versuchen, ganze Gespräche auswendig zu lernen, weil das in der Regel nicht funktioniert. Kommunikation ist so dynamisch, das biegt an jeder Ecke irgendwie anders ab und dann ist man mit seinem Plan schon nicht mehr richtig.
Tja, hoppla.
Deshalb ist es immer wichtig, in der Kommunikation einfach nur eine Strategie, so ein Grundkonzept zu haben. Wie zum Beispiel ein Konzept ist, über meine Bedürfnisse zu sprechen, aus meiner Sicht. Da muss ich meine eigene Wortwahl dann finden, aber das Grundkonzept ist ja relativ klar. In solchen Situationen kann ich zum Beispiel, wenn in so einer Sitzung, also ich zum Beispiel, was mir gerade einfällt, wenn es mal irgendwie, wenn mich provoziert werde von irgendwelchen Anwälten, Anwältinnen oder wie auch immer, die wollen mich mal testen oder so, wobei ich das glaube, nicht so oft passiert, wenn man weiß, da ist jetzt ein Referendar. Aber dass man sich vorher, man könnte sich einerseits vorher sagen, jetzt lasse ich mich nicht provozieren, das ist aber eigentlich nicht so gut, weil das nur so eine grobe Absicht ist, sondern man sollte sich dann eher so einen Vorsatz setzen. Also wenn ich provoziert werde, dann werde ich so oder so ähnlich sagen, ja, ich bitte Sie jetzt einfach hier an dem Punkt sachlich zu bleiben. Dass ich mir für bestimmte Situationen was zurechtlege, was ich dann abrufen kann. Ähnliches könnte ich dann tun für den Fall, dass ich fachlich nicht weiter weiß. Dass ich da einfach eine Art von Formulierung mir zurechtlege für den Fall, dass ich nicht mehr weiter weiß, dass ich genau weiß, was ich tun muss und dass ich genau weiß, was ich sage. Und das hilft unheimlich, bei solchen sogenannten Schlüsselsituationen einfach sich auf sowas vorzubereiten, dass ich dann einfach eine Lösung parat habe, auch kommunikativ eine Lösung parat habe.
Ist ja geil. Genau solche Sätze haben wir gebastelt für eine bestimmte Situation. Und da hast du bestimmt noch einen besseren parat, Stefan. Und zwar genau das ist passiert. Es ist eine Situation, man muss beim Ausbilder nachfragen. Es gibt so eiserne Regeln, gewisse Dinge darfst du nicht alleine entscheiden, wenn du den Sitzungsdienst wahrnimmst für die Staatsanwaltschaft. Und Ines, erzähl du doch einfach, weil dir ist es ja passiert. Und wir haben hinterher versucht, für die Zukunft was parat zu haben, genau für diese Situation, weil das ist nicht so gelaufen, wie es eigentlich laufen soll.
Genau, und zwar ging es da, in der Vorbereitung war eigentlich relativ klar, oder nach Aktenlage war der Fall relativ klar und ich hatte abgesprochen mit meiner Ausbilderung, das und das werden wir beantragen und es war eigentlich gar nicht so auf dem Horizont, dass da vielleicht ein Freispruch oder eine Einstellung irgendwie relevant werden könnte. Und dann, wie es halt so ist in der Hauptverhandlung, drehte sich natürlich alles einmal drumherum und am Ende war doch klar, oh, irgendwie ist das hier doch alles nicht so ganz nachweisbar und alles irgendwie doch ein bisschen anders. Und es war natürlich auch noch meine allererste Sitzung. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt müsste ich wohl mal telefonieren, um hier irgendwie weiter vorgehen zu können und entscheiden zu können. Und die Richterin fand es aber gar nicht so notwendig, dass ich da jetzt telefoniere. Und auf einmal befand ich mich natürlich in diesem Zwiespalt, dass ich gemerkt habe, ich darf das alleine hier nicht entscheiden, ohne Rücksprache gehalten zu haben. Aber ich möchte natürlich jetzt vor allen Dingen vor dem Angeklagten auch nicht alle meine Karten präsentieren und zu der Richterin vor laufender oder in laufender Verhandlung sagen, ja, aber für mich ist hier vielleicht ein Freispruch drin und ich weiß es gerade nicht so, ich muss das abklären.
Ganz, ganz schlimm.
Und allein dieses Wort Freispruch wollte ich nicht in den Mund nehmen, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich das jetzt sage, dann löse ich vielleicht bei dem Angeklagten Hoffnungen aus oder ein Vorstellungsbild und nachher sagt meine Ausbilderin aber, nee, auf gar keinen Fall, das machen wir nicht und dann mache ich doch wieder was ganz anderes und das wollte ich vermeiden. Und dann, wie gesagt, die Richterin fand es aber nicht so notwendig, dass ich da telefoniere und wollte erst von mir hören, warum ich sozusagen telefonieren möchte.
Was soll die Scheiße?
Und das hat mich dann in diese Situation gebracht, dass man da halt so rumdruckst und versucht, das Wort Freispruch nicht zu sagen, trotzdem aber zu sagen, dass man eigentlich genau das plant. Und da haben wir so überlegt, was kann man in so einer Situation dann sagen?
Ja gut, also man könnte zum Beispiel, und das ist eben ein Punkt, man könnte sich vorher mal überlegen, was könnte ich so ein bisschen generalklauselartig, um das mal so ein bisschen juristisch formulieren, das muss ja dann auch irgendwie mal passen. Ja, spontan wird mir jetzt einfallen, dass ich mir vorher zurechtlegen würde, dass ich einfach so ein klares Statement, sehr freundlich, aber bestimmt sage, so oder so ähnlich. Ja, ich bitte aber um Verständnis dafür. Ich möchte mich in diesem Punkt jetzt einfach mit meinem Ausbilder abstimmen. Zum Beispiel. Ja, sowas. Das ist jetzt allgemein, da gebe ich inhaltlich nichts preis. Ja, ich könnte sogar weitergehen und das sogar mit meiner Ausbilderin vorher so besprechen und abstimmen, dass ich das so tue und kann dann sogar noch nachschieben. Das habe ich auch so mit meiner Ausbilderin vorher abgestimmt. Ja, und dann ist so ein bisschen auch die Verantwortung verlagert auf die Ausbilderin, auf den Ausbilder, mit dem ich das vorher dann echt mal besprechen würde. Was soll ich denn eigentlich tun, wenn ich echt nicht weiß? Und dann könnte ich so einen Satz sagen, so ähnlich, ja, aber ich bitte jetzt um Verständnis darum, ich möchte mich jetzt hier an dem Punkt mit meinem Ausbilder abstimmen, weil das wirklich doch eine wichtige Entscheidung ist für alle Beteiligten. Und dann würde ich dazu auch dann gar nicht mehr viel sagen. So, da würde ich dann schon auch versuchen, souverän zu sein. Aber das sind genauso Dinge, das muss man selber überlegen, was möchte ich da sagen, wie kann ich das sagen, aber das wäre vielleicht jetzt spontan so eine Idee. Und wie gesagt, ich würde das vorher auch mit der Ausbilderin, mit dem Ausbilder abstimmen, um dann mich auch auf den berufen zu können. Ja, um dann auch zu sagen, das ist auch so mit meinem Ausbilder abgestimmt.
Meine Show, meine Regeln.
Dass ich das an der Stelle tue oder in einer solchen Situation mache, das kann ich dann vielleicht noch nachschieben. Aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, ohne jetzt inhaltlich sich offenbaren zu müssen.
Ja, das ist super, weil man dann auch gedanklich so ein bisschen den Ausbilder schon im Rücken nochmal hat und wie gesagt diese Verantwortung so ein bisschen auch schon.
Genau, und man zeigt eben Souveränität auch. Ja, ja, und sagt, ich habe das, kann das nachvollziehen, Frau Vorsitzende, aber bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich mich an dieser Stelle absichern möchte oder dass ich an dieser Stelle Rücksprache mit dem Ausbilder halten möchte. Und dann ist das eigentlich eine souveräne Vorgehensweise. So, wenn dann immer noch Stress ist, gut, dann ist das eben so, dann wieder auf die Rolle berufen. Sie sind in der Ausbildung und nichts Voreiliges tun, nur weil man jetzt aus falsch verstandenem Selbstbewusstsein raus sagt, ich muss das jetzt hier alleine regeln, hilft keinem. Es hilft Ihnen nicht, es hilft den Beteiligten nicht. Und insofern lieber anrufen und das klären.
Und das war ja auch unser Vorschlag, ne, an die Lauschis, dass man sich genau für die Situation, damit man nicht überrumpelt ist, weil es ist natürlich eine unangenehme Situation. Die Richterin stellt in Aussicht oder der Richter, ja gut, wir können gleich über das Telefonat sprechen, aber erstmal will ich wissen, warum. Und da so souverän zu sein, weil man eben einen Satz in der Tasche der Robe quasi hat, dass man sich darauf nicht einlässt und ganz sachlich mit Bezug auf die Rolle. Das war ja auch unser Ergebnis letztlich, Ines, ne? Dass man betont, Es ist so abgestimmt, das war im Prinzip, da freue ich mich richtig, das war im Prinzip so ungefähr, müssen noch mal nachhören, aber ich glaube, so in die Richtung ging das auch.
Das auch. Ja, und vor allen Dingen ist es ein guter Reminder an der Stelle vielleicht, dass wenn man sich vorbereitet, man bereitet sich ja in erster Linie fachlich vor und überlegt sich da, welche Abwandlungen können jetzt hier alles noch kommen, was kann hier alles passieren, aber dass man sich auch auf solche Situationen, also kommunikativ vorbereitet und überlegt, was kann ich wann sagen. Das ist einfach, dass man das integriert in seine Vorbereitung auf die Sitzung und dann einfach in dem Moment nicht so überrollt zu werden oder nicht unprofessionell oder unseriös da vorzugehen.
It's the way to go.
Ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Vielleicht da noch anschließend die kleine Frage, wenn dann doch so eine Situation aufkommt, in der ich merke, ich werde jetzt gerade total nervös, ich werde total unsicher. Gibt es so eine Art Anker oder so, die ich mir im Kopf vielleicht setzen kann, um mich dann wieder zurückzuholen und die Unsicherheit etwas zu kaschieren?
Also es gibt sicherlich so mentale Übungen oder Konzepte, aber das müsste ich dann vorher vielleicht auch schon mal ein bisschen trainieren oder so. Da zu sagen, jetzt spontan, wenn ich jetzt wirklich total nervös bin. Das Beste wäre, man bereitet sich einfach auf die Rolle vor. Ja, und was auch ein ziemlich guter Tipp ist, auch wenn man, Stichwort so Plädoyer oder solche Sachen, oder überhaupt mal sprechen, sich mal vorher aufzunehmen und mal einfach mal vorher, dann wirkt man wundert, ich mache, also wenn ich so Trainings mache, so Rhetoriktrainings oder so Verhandlungstrainings oder solche Sachen auch mit Kollegen, Kolleginnen, dann machen wir das oft so, dass wir das mal aufnehmen und die sind immer alle total überrascht, wie die wirken, wenn die sich selber sehen. Ja, damit man überhaupt einen Eindruck davon bekommt, wie wirkt man so eigentlich. Also es gibt so ein Thema, also vor, was so auch empfohlen wird, das jetzt empirisch belegt ist, weiß ich jetzt nicht, aber was oft empfohlen wird und was dann auch man probieren kann, bevor man, dass man zum Beispiel eine aufrechte Haltung einnimmt, ja, immer, also dass man sich so nicht so zusammensinkt, so wie so ein Häufchen Elend, sondern dass man eigentlich so, bevor man den Saal betritt, das macht man normalerweise auch bei Rhetoriktrainings, auch so beim Vortrag, dass man einfach so eine Haltung einnimmt, einmal so sich streckt, Schulter nach hinten und einfach auch so ein bisschen für sich selber präsenter ist. Und wenn man versucht, so ein bisschen mal auch diese Haltung aufrechtzuerhalten während der Sitzung, ja, das ist möglicherweise, hat das dann auch schon so ein bisschen Einfluss darauf, aber wie gesagt, Ruhe bewahren und wie gesagt, sich gut vorbereiten auf solche Schlüsselsituationen. Die gibt es ja jetzt auch nicht in so einem Rahmen, gibt es ja jetzt auch nicht so unendlich viele, auf die man sich da vorbereiten muss. Ne? Also ich weiß zum Beispiel fachlich nicht weiter, ist ein Thema, darauf kann man sich vorbereiten, was ich dann tue. Und ansonsten, wenn man gut fachlich vorbereitet ist, ist man eigentlich dann auch immer sonst schon gut vorbereitet. Aber das sind so Dinge, die man da einfach versuchen kann. In der Situation, um da drüber zu kommen, dass man eine Lösung hat für einen Moment, wo ich jetzt nicht weiter weiß, auch was zu sagen, zu kommunizieren. Ja. Übrigens auch noch ein Tipp zum Thema Kommunikation, Präsentorik, Auftreten. Das hat jetzt gar nichts mit Sitzungsvertretung oder sonst wie zu tun. Das hat was mit so öffentlichem Auftreten zu tun. Es ist oft so, dass man eigentlich viel zu schnell redet, immer. Ja. Man muss lernen, idealerweise ein bisschen mal üben, dass man einfach ruhiger spricht. Das wirkt sehr viel souveräner. Viele Menschen haben bei öffentlichem Reden oder so bei Vorträgen oder bei Auftritt vor Öffentlichkeit so die Angst vor der Pause. Das muss man auch erstmal aushalten, wenn man dann vor vielen Menschen steht und einen Vortrag hält und auf einmal ist so Stille. Und das will man eigentlich immer vermeiden. Man will eigentlich vermeiden, dass es so ruhig ist. Aber grundsätzlich ist es eigentlich ein Zeichen von Souveränität und macht eine gute Ausstrahlung, wenn man nicht so schnell redet, sondern wenn man ein bisschen ruhiger redet und auch so ein bisschen, ich will nicht sagen langsam redet, aber langsamer redet, als man eigentlich sonst redet, weil viele reden einfach zu schnell. Und dadurch wird man hektisch manchmal und dann wird es problematisch, wenn man mal den Faden verloren hat. Während wenn man grundsätzlich ruhig redet, dann hat man auch mal selber so eine kleine Denkpause. Man kann also während des Redens auch eher schon mal über den nächsten Satz nachdenken. Das ist so ein ganz allgemeiner Tipp, ganz allgemeiner Hinweis, wenn es so um Auftreten, öffentliches Auftreten geht. Und auch das mal üben. Mal mit der Kamera aufnehmen, sich selber und mal auch andere vielleicht mal, wer sich das traut, drauf gucken lassen. Wie wirkt das? Wie wirke ich denn da eigentlich? Letzter Punkt, in dem Punkt, was mir noch einfällt, hat auch was mit Vortragen zu tun und Selbstwirksamkeit und Kongruenz. Blickkontakt. Ja, Blickkontakt suchen dann auch zu Beteiligten. ich erlebe das auch immer wieder dann auch bei so, wenn man mit anderen spricht, die dann auch so ein bisschen unsicher sind, die gucken dann immer so auf ihr Blatt oder irgendwo hin und reden mit einem. Ja, sondern dass man dann, wenn man mit Zeugen oder sonst wie spricht oder mit dem gegnerischen Anwalt, der gegnerischen Kollegin oder wie auch immer, dass man die anguckt dabei, dass man wirklich auch Blickkontakt sucht. Das hat auch ein Zeichen von Souveränität und das sind alles so Mosaiksteine und wir machen uns nichts vor. Das ist eine herausfordernde Situation für Menschen, die noch nie in so einer Situation waren. Da geht es in der Regel auch um einiges, aber nochmal Rollenverständnis. Ich bin in der Ausbildung, das ist meine Position. Ich lerne hier gerade, ich versuche das so gut wie möglich zu machen. Ich bin authentisch, ich versuche mich gut vorzubereiten und wenn man das alles mal so zusammenzieht, müsste man das eigentlich ganz gut hinkriegen mit so ein bisschen vielleicht Übung, das eine oder andere vorher, ein bisschen Vorbereitung, dann klappt das schon.
Kann ich nur unterstreichen, probiert das mal aus, nehmt euch mal auf. Das ist am Anfang brutal. Es ist brutal, sich das anzugucken. Ich habe das ganz, ganz oft gemacht, weil du nur genau so auch bestimmte Ticks, die du sonst gar nicht wahrnimmst an dir, die fallen dir dann auf, dass du bestimmte Wörter viel zu häufig gebrauchst oder häufiger, als es dir lieb ist. Oder man kann auch relativ leicht feststellen, wie oft sage ich eigentlich ah. Da achtest du ja, wenn du einfach sprichst, nicht drauf. Und wir haben alle, wenn wir uns unterhalten, genau wie du sagst, Stefan, eine ganz andere Geschwindigkeit drauf, als wenn ich auf der Bühne stehe und einen Vortrag halte. Und ich habe da richtig dran gearbeitet, auch mit Videos. Und man kriegt so auch die Äs weg. Weil wenn du das Tempo rausnimmst, Tempo modellierst, kannst du auch an bestimmten Stellen ganz anderen Gewicht, ein ganz anderes Gewicht deinen Worten verleihen. Und du kannst eben im Kopf schon über den nächsten Satz nachdenken. Dagegen ab einem gewissen Tempo kriegst du es einfach nicht mehr hin. Also von daher probiert es unbedingt mal aus. Ganz heißer Tipp. Und ja, das tut weh am Anfang, aber man gewöhnt sich dran. Und mir ist so im Übrigen aufgefallen, dass ich verdammt oft tatsächlich sage.
Wild.
Ich arbeite jetzt am tatsächlich. Ist mir in Videos dann aufgefallen. Warum dauernd tatsächlich? Also das ist dann Jammern auf hohem Niveau, aber es hilft enorm, weil man nur so sieht, wie stehe ich eigentlich? Was macht meine Mimik? Was macht meine Gestik? Und so kann man sich das mal angucken. Wertvoller Tipp. Und wir können verraten, es ging dir ja auch so, Ines. Mit jedem Mal wird es weniger schlimm. Das erste Mal Sitzungsdienst, furchtbar, wir sind alle aufgeregt, aber mit jedem Mal, das ist einfach Training, wird es weniger schlimm. Das waren doch mega Tipps.
Ja, absolut. Also das kann ich nur unterstreichen. Es wird besser, wenn man es übt und auch die Plädoyers sich einfach vorzusprechen vorher. Also ich konnte die dann am Ende halb auswendig. Das macht auch viel aus. Natürlich muss man darauf aber auch immer gefasst sein, dass sich in der Hauptverhandlung Dinge ändern. Und das ist ja das, was einem Angst macht am Ende, dass man sich ja nur bis zu einem gewissen Grad vorbereiten kann. Aber auch dann hat man ja, wenn man sich für so Situationen dann Schlüsselsätze eingebaut hat, indem man vielleicht sagt oder deutlich machen kann, ich brauche hier kurz eine Pause, ich muss kurz meine Gedanken nochmal sammeln. Und wenn man da bestimmte Sätze schon vorformuliert hat, dann geht das ja eigentlich auch. Jetzt haben wir noch einen allerletzten Punkt, der einen so in der Ausbildung treffen kann und das ist dann bei der letzten oder vorletzten Station, je nachdem, und zwar die Anwaltsstation. Da kann es ja manchmal dazu kommen, dass mein Ausbilder mich vielleicht mal mitnimmt zum Mandantengespräch. Gibt es da vielleicht besondere Sachen, auf die ich Augenmerk legen sollte? Wie trete ich da auf? Gibt es Dinge, die ich vermeiden sollte? Gerade wenn ich an der Kommunikation aktiv durch Worte vielleicht auch teilnehme?
Also da ist es natürlich in besonderem Maße so, dass dieser ganze Kontakt in der Regel ja sehr gesteuert ist durch den einen Ausbilder durch die Ausbilderin. Das wird sicherlich vorher abgestimmt sein, welche Rolle man da hat und wie man die einnimmt. Das wird in der Regel so sein, dass der Anwalt, die Anwältin ja zum Beispiel dich vorstellt, wenn du zum Mandantengespräch mitgibst. Jedenfalls habe ich das schon ganz oft erlebt, dass das passiert. Ja, dann darf ich kurz vorstellen, das ist hier unsere Referendarin gerade, Frau so und so oder unser Referendar. In der Tat, ganz witzig, auch einmal erlebt, da ist das nicht passiert. Und da hat dann der Mandant gefragt, da stand die ganze Zeit jemand, saß daneben und hat mitgeschrieben. Das war so zum Thema Kommunikation ist Wirkung und nicht Absicht. Ein Beispiel. Und da wurde der Referendar nicht vorgestellt, der kam einfach mit zur Besprechung.
Ich kann nur davon abraten, das zu machen.
Und der Mandant hat dann gesagt, hinterher so ein bisschen, sagen Sie mal, was haben Sie hier eigentlich für eine Funktion? Und sprach so den Referendar direkt an. Ja? Und der Mandant der anderen Seite hatte das Gefühl, die Sorge, da ist jetzt jemand, der soll nur protokollieren und beweisen negative Sachen, die der Mandant gesagt hat. Ja, da ist jetzt so ein Zeuge bei und das war dem Mandanten eigentlich unangenehm. Das resultierte daraus, dass der nicht eingeführt wurde, der Referendar, in dieses Gespräch. Und deshalb denke ich mal, das dürfte aber normal sein, dass die Rolle klar ist, dass der Anwalt, die Anwältin dann sagt, hier darf ich vorstellen, das ist unsere Referendarin hier. Und dann ist erstmal schon mal klar, wie da die Rolle ist. So, und dann kommen wir zu dem Punkt, auch da wird man vielleicht vorher mal mit dem Ausbilder, mit der Ausbilderin abstimmen. Naja, soll ich denn was sagen oder soll ich nichts sagen? Jedenfalls würde ich das empfehlen. Wenn man einbezogen wird, spontan, von dem Ausbilder, der Ausbilderin, was sagen Sie eigentlich dazu? Wobei, ich habe das noch nicht erlebt, aber könnte ja passieren. Dann ist natürlich eine gute Idee, erstmal den Ausbilder nicht zu kritisieren oder so. Ja, es kann ja durchaus sein, dass man in einer fachlichen Frage so drinsteckt, weil man da gerade eine Klausur drüber geschrieben hat, keine Ahnung, und weiß das besser. Dann aber auf gar keinen Fall sagen, ja, das Herr so und so, das stimmt aber nicht. Sondern da würde ich einfach wieder, ja, genau, dann würde ich so Sinn und so, das sind mir auch zurechtlegen wieder. Und dann würde ich einfach auch so einführen, ja, aus meiner Sicht, also ich würde dazu sagen, das, und dann würde ich aber immer mit so einem Satz abschließen, ja so, aber die Einordnung, die muss natürlich hier Herr Rechtsanwalt so und so oder Frau Rechtsanwältin, also dann der Ausbilder, die Ausbilderin vornehmen, so. Dann wieder den Ball so zurückspielen. Ich würde dann so meine Meinung, wenn ich gefragt werde, sagen, aber würde dann quasi niemals da sagen, das ist falsch, das stimmt nicht oder so. Was ich auch nicht machen würde, ist, ich würde, und das ist wieder Rollenverständnis, ich würde nicht versuchen, den Superanwalt zu spielen, der da seit 30 Jahren macht. Ja, das ist inkongruent. Wenn dein Referendar dann gefragt wird und dann würde ich nie so oder so ähnlich sagen, also Frau so und so, ich kann Ihnen nur empfehlen, den Ehevertrag, den würde ich so nicht unterschreiben oder so. Ja, so, also so nach dem Motto, so klare Ratschläge geben, als ob man das schon seit 30 Jahren macht. Auch das ist inkongruent, das ist nicht gut, sondern wenn man gefragt wird, Antworten aus der eigenen Perspektive, meiner Meinung, ich würde das so sehen, ja, aber dann kann eigentlich nichts schiefgehen.
Da fällt mir jetzt noch eine vergleichbare oder schlimmere Konstellation. Ich eskaliere immer gern, Stefan. Folgende Situation. Dem Mandanten ist eine schlechte Nachricht zu überbringen. Das kann ja alles Mögliche sein. Der Ausbilder hat dem Mandanten schon geschrieben, ja, das hat hier keine Aussicht auf Erfolg, muss ich dringend von abraten. Oder die Klage ist schon durch, Urteil ist da, ist nicht gut gelaufen. Wurde alles schriftlich schon mitgeteilt. Unterrichtungspflichten haben wir ja alle als Anwälte, haben das natürlich auch erklärt. Wir haben aber so einen klassischen Mandanten, das reicht nicht. Der steht auf der Matte, ist nochmal da, will sich das nochmal erklären lassen und der Ausbilder denkt, boah, keine Zeit. Oder, naja, ich habe es ja schon erklärt, kann jetzt der Referendar mal üben? Und dann wirst du da reingeschickt und sollst nochmal alleine die schlechte Nachricht überbringen.
Oh nein.
Any thoughts? Irgendwelche Tipps? Wie überbringt man schlechte Nachrichten?
Gut. Ich meine, das hängt natürlich jetzt ein bisschen auch von der Situation ab, wenn das Menschen sind. Nochmal, Kommunikation ist ja nie 100%. Ja, ich kann jetzt nicht alles erreichen, gerade wenn ich kommunikativ jetzt nicht groß geschult bin. Man muss sich auch darauf dann vorbereiten, einfach auf die Situation. Dann vielleicht Bezug nehmen. Ich würde vielleicht Bezug nehmen auf das, was schon passiert ist, spontan. Ich würde sagen, also wie Ihnen ja die Kollegin schon mitgeteilt hat, Sie haben ja schon das Urteil gesehen. Und einfach so ein bisschen einführen in dem Motto, eigentlich müsst ihr es ja schon wissen. Ja. Und ich kann Ihnen hier an der Stelle auch nochmal bestätigen. Leider ist es so, das Gericht hat so entschieden, das Gericht hat die Auffassung vertreten und dann muss man es einfach versuchen, dann nochmal so zu erläutern. Ja. Aber mehr kann man dann ja ehrlicherweise auch nicht tun. Ne? Also, was man grundsätzlich machen kann, ist, das hat überhaupt was mit Beschwerdemanagement zu tun. Man kann jemanden versuchen abzuholen. Das ist immer ein guter Einstieg, indem ich zum Beispiel sage, ich kann nachvollziehen, dass das für Sie jetzt schlimm ist. Ja, oder ich kann nachvollziehen, dass sie mit dem Ergebnis nicht einverstanden sind oder dass das für sie Konsequenzen hat. Das ist immer ein ganz guter Einstieg kommunikativ in so Beschwerdesachen, dass man immer jemanden erstmal abholt. Weil oft wollen die Leute einfach Luft rauslassen und wollen abgeholt werden. Und dann kann man das erstmal annehmen. Ja, und ich sage immer, verstehen heißt nicht einverstanden sein. Ja, das heißt also, ich kann erstmal jemanden verstehen in seiner Situation, seine Wut vielleicht, seine Enttäuschung, kann das versuchen zu adressieren und dann darauf aufsetzend sagen, das ist aber jetzt leider, wir können es nicht ändern und dann vielleicht inhaltlich so einen Bogen zu schlagen. Das ist auch noch eine Möglichkeit, dass man den Menschen in seiner Situation mit seinem Gefühl abholt und dafür Verständnis sogar zeigt. Was nicht heißt, dass man in der Sache dann klar auch Position beziehen muss, aber dann kriegt man vielleicht den Menschen, also das macht man oft so beim Beschwerdemanagement, wenn man so, ich mache zum Beispiel auch so Kommunikationstrainings für nicht anwaltliche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, so am Telefon, wenn sich Mandanten so beschweren und so, wie kann man das eigentlich gut handeln? Und das ist so ein typischer Tipp, dass man erstmal das Ganze versteht und vielleicht auch nochmal wiederholt, die Emotion. Ich kann nachvollziehen, mir ist bewusst, dass das für sie schwer ist oder so irgendwie in der Art und Weise. Und dann ist schon mal so eine Art, hat man schon mal was gesagt und ist schon mal so eine Art Dialog, Beziehung, kann man jetzt das nicht sagen, aber das ist zumindest mal eine Möglichkeit, eine Idee, wie man sowas handeln kann.
Ja, ich glaube, dann haben wir auch so eigentlich die größten Situationen, die wir so im Referendariat haben. Ich meine, da wird es mit Sicherheit nochmal die ein oder andere geben, die wir jetzt nicht besprochen haben, aber vielleicht kann man daraus auch ein paar Kommunikationstipps ableiten aus dem, was wir jetzt besprochen haben. Es bleibt auf jeden Fall zu sagen, Kommunikation sollte man immer vorher vielleicht mitdenken, bevor man sich in diese Schlüsselsituationen reinbegibt und überlegen, wo muss ich mich da vielleicht vorbereiten, wie kann ich mich da vorbereiten. Und da haben wir, glaube ich, mit dem Podcast jetzt auf jeden Fall einen ganz guten Grundstein schon mal gelegt.
Nice.
Ich glaube, wir dürfen auch sagen, dass wenn man da weitergehende Fragen hat oder vielleicht merkt, ich habe generell mit Kommunikation vielleicht ein Ding. Ich brauche da mehr Unterstützung, dass man sich dann auch sehr gerne bei Ihnen melden kann. Ist das richtig?
Ja, gerne, natürlich. Also das ist ja auch so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern so mein Job neben meiner Anwalterei, dass ich klasse Kollegen, Kolleginnen bei diesen Themen einfach unterstütze und helfe. Gerade auch so bei Verhandlungsführungsthemen und solche Dinge, weil man ja oft nicht weiß, wie man es macht. Und das ist wirklich nochmal vielleicht zum Schluss auch nochmal so ein Punkt. Mein Appell, sich darum zu kümmern, sich damit zu beschäftigen, weil wir wirklich die Sprache haben, mit der wir kommunizieren müssen. Wir haben Fachwissen, aber das setzen Mandanten voraus, zum Beispiel, dass wir Fachwissen haben. Aber die Frage ist, wie kann dieses Fachwissen so transferiert werden, rübergebracht werden, dass andere es verstehen, dass wir andere damit erreichen, dass wir andere überzeugen, vielleicht für einen Vergleich gewinnen und solche Dinge. Und das ist ganz wichtig. Und der Schlüssel liegt, und das weiß ich aus langjähriger Erfahrung, und da gibt es ganze Bibliotheken, die sich mit Verhandlungsforschung und Kommunikation beschäftigen. Der Schlüssel liegt im Erfolg, im kommunikativen Erfolg liegt oft in der sprachlichen Herangehensweise, in der kommunikativen Herangehensweise. Ja, wann kann ich jemanden wie ansprechen, zu welcher Zeit, mit welchen Worten, mit welchen Systemen? Und da kann ich viel mehr erreichen, möglicherweise, als wenn ich da jetzt jedes Urteil auswendig kenne. Was nützt mir das, wenn der andere mir gar nicht zuhört? Was nützt mir das, wenn die Gegenseite gar nicht bereit ist, aufgrund verschiedener psychologischer Mechanismen, die da wirken? Da gibt es eine ganze Reihe, die dazu führen, dass die andere Seite überhaupt gar nicht mir zuhört. Ja, und da muss ich versuchen, das erstmal aufzubrechen. Und deshalb lohnt sich das sehr, mit diesem Thema Kommunikation zu beschäftigen.
Das macht das Leben einfach leichter, finde ich, wenn man sich da ein bisschen auskennt, ein bisschen vorbereitet ist. Deswegen, Stefan, ich verlinke mal all deine Kontaktdaten, auch die Consulting in den Shownotes. Und euch draußen lege ich mal ans Herz, wenn ihr eine Kanzlei führt, überlegt doch mal, ob ihr, es kommt ja jetzt Ostern, bis Weihnachten ist noch ein bisschen hin, aber vielleicht auch mal dem Personal so ein Kommunikationstraining spendiert. Es gibt nämlich nicht nur die Anwälte, sondern wir haben eben drüber gesprochen, auch eure Armee am Telefon. Die kriegen immer alles direkt an der Front ab. Die müssen mit den Mandanten, Mandantinnen draußen kommunizieren. Das ist vielleicht auch mal eine ganz gute Idee, da Unterstützung zu geben. Und Ihr könntet ja auch mal drüber nachdenken, wenn ihr ein paar Referendare in der Ausbildung habt, spendiert denen doch mal zur Verbesserung der Soft Skills auch ein Kommunikationstraining. Why not? Ich hätte es gut gefunden. Ich kam in der Hinsicht sowohl aus dem Studium als auch aus dem Referendariat im Prinzip völlig unvorbereitet raus. Und das ist sehr schade, weil alles so viel einfacher ist, wenn man nicht nur sprechen kann, sondern auch weiß wie. Und würde sagen, Leute, kommentiert doch mal.
Jura und Trash hat Interaktionsbedarf.
Eure Situationen, in denen ihr das Gefühl hattet, ey, das habe ich scheiße gemacht, das hätte ich anders machen sollen, ich war überfordert, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Kommentiert mal unter diese Episode eure Situationen drunter, die ihr erlebt habt. Dann gucken wir uns das nochmal an. Und wenn wir genug zusammen haben, Stefan, dann könnten wir die ja in einem Nachklapp mal abarbeiten.
Auf jeden Fall. Können wir machen. Gerne. Gute
Idee. Dann machen wir das.
Genau.
Dir vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine tollen Tipps. Tricks waren es natürlich nicht. Das war auch eher untechnisch gemeint. Aber ich bleib dabei. Es sind ja auch Tricks, um sich selber ein bisschen auszutricksen und aus einer gewissen Situation rauszuziehen, in der man drin ist. Ich danke dir sehr, Ines. Wir gucken uns das in Ruhe nochmal an und bereiten dich dann auf die nächsten Einsätze vor. Und vielen Dank, Stefan.
Dankeschön.
Ja, ich danke herzlich für die Einladung. Großen Spaß gemacht. Und wie gesagt, Kommunikation wirkt für diejenigen, die daran arbeiten. Das ist ein wichtiger Grundsatz. Und ich hoffe, da habe ich heute ein bisschen beitragen können, helfen können, dass das ein oder andere demnächst vielleicht ein bisschen einfacher ist.
Definitiv. Wirkung, nicht Absicht. Ich danke dir. Bis dahin.
Genau, alles klar. Tschüss, danke.
Freispruch.